NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zu diesen Themen. Reaktionen in Berlin und Brüssel auf den Wahlausgang in den USA und ein Kommentar zur Frage, ob Europa sich in Zukunft besser allein verteidigen sollte. Die deutsche Rentenversicherung legt neue Prognosen zur Alterssicherung vor, Prozessauftakt zum Zugunglück in Bad Aibling, Streit um deutsche Klimapolitik und den Militäreinsatz gegen den IS im Deutschen Bundestag und der DGB fordert bessere Arbeitsbedingungen angesichts der rasant voranschreitenden Digitalisierung. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. In Washington empfängt Präsident Barack Obama seinen Nachfolger Donald Trump im Weißen Haus. Dabei soll es um die Pläne für die Übergangsphase gehen. Tausende Stellen im Regierungsapparat müssen ja neu besetzt werden. Doch in vielen Städten kommt es seit dem Wahlausgang zu Protesten gegen den Wahlsieger.
Präsident Trump. Diese Vorstellung erschüttert viele Amerikaner. Tausende gingen in der vergangenen Nacht auf die Straße in vielen Städten. Besonders in den großen Städten hatten die meisten Wähler auf die Demokratin Clinton gesetzt. Eine Frau in Philadelphia sagte NPR zu sehen, dass sie jemanden gewählt hätten, dessen Wahlprogramm Hass sei, mache sie fassungslos.
To see that we elected a man who ran on a platform of hatred, I'm stunned.
I'm Muslim, so my extended family of Muslims, yes, I'm concerned about that.
Er sei Muslime und er mache sich Sorgen. Donald Trump hatte gegen Muslime gehetzt, gegen Latinos. Besonders diese Gruppen haben Angst davor, was seine Regierung für sie bedeuten könnte. Hier in Washington geht es jetzt um die Frage, wie diese Regierung aussehen könnte. In den nächsten Monaten muss Trump mit seinen Leuten tausende Stellen besetzen. Auftakt dafür ist Trumps Besuch bei Präsident Obama im Weißen Haus. Obama versprach einen reibungslosen Übergang, so wie er ihn von Präsident George W. Bush erhalten hatte.
We are now all rooting for his success.
Wir unterstützen jetzt seinen Erfolg, das Land zu vereinen und zu führen. Der friedliche Übergang von Macht ist ein Kennzeichen unserer Demokratie. Das Weiße Haus hat schon vor Monaten begonnen, den Regierungswechsel zu organisieren. Für jedes Ministerium wurden dafür Teams eingerichtet. Dazu gehört, dass unzählige Akten der Obama-Regierung ins Archiv gegeben werden, während die neuen Leute lernen, wie die Verwaltung bisher abgelaufen ist. Trump wird ab sofort die Geheimdienstbriefings bekommen, die auch der Präsident bekommt. Der Republikaner Michael Levitt arbeitet für ein parteiübergreifendes Politikinstitut. Er hatte im Wahlkampf Trumps mangelnde Erfahrung kritisiert, jetzt berät er sein Übergabeteam. Er sagte NPR, zuerst müsse Trump entscheidende Personalien klären.
The first will be the chief of staff. The second will be the national security team.
Das erste wird der Stabschef im Weißen Haus sein, das Team für nationale Sicherheit. Es ist eine enorme Aufgabe, eine Regierung dieser Größe zu übergeben. Eine nahtlose Übergabe ist außerordentlich wichtig.
Teams of transition are extraordinarily important.
Für diese Aufgabe ist bis Ende Januar Zeit. Dann wird Trump seinen Amtseid leisten und Chef im Weißen Haus sein. Nach ihrer Wahlniederlage hatten viele demokratische Politiker Trump zum Sieg gratuliert. Das entspricht der Tradition hier im Land, dem neuen Präsidenten seine Unterstützung anzubieten. Gleichzeitig kündigten sie an, für Errungenschaften aus Obamas Amtszeit zu kämpfen, die konservativ-republikanische Mehrheit gerne wieder zurückdrehen möchte. Stichwort Homo-Ehe oder Rechte für Immigranten.
Jan Bösche meldete sich aus Washington. Wie wird sich jetzt das Verhältnis zwischen der neuen US-Regierung und der Großen Koalition in Berlin entwickeln? Sind die Interessen möglicherweise zu gegensätzlich? Birgit Schmeitzner hat Reaktionen und Einschätzungen zum Populismus von Donald Trump gesammelt.
Ratlosigkeit, Ungläubigkeit, Bestürzung. Die ersten Stunden nach dem Wahlsieg von Donald Trump schlugen deutschen Spitzenpolitikern wie der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und dem hessischen Regierungschef Volker Bouffier erkennbar aufs Gemüt.
Das war schon ein schwerer Schock, als ich gesehen habe, wohin die Entwicklung geht.
Jetzt ist das eingetreten, von dem ich befürchtet habe, dass es passiert und immer gehofft habe, dass es nicht passiert.
Inzwischen stellt sich der nötige Abstand ein, der erste Analysen ermöglicht. Wie soll es jetzt weitergehen? Kontakte mit Trumps Team waren bisher schwierig bis nicht existent. Noch weiß man auch nicht, welche Berater und Minister der neue US-Präsident benennt und ob er deren Argumenten dann auch zuhört. Laut Außenamtssprecher Martin Schäfer geht es jetzt darum, Trumps politische Aussagen ganz genau zu verfolgen.
Und natürlich auch schon vor seiner Vereidigung am 20. Januar zu versuchen, Kontakte zu knüpfen und unsere Vorstellungen davon, wie wir gemeinsam die Welt gestalten, in dem neuen Team von Donald Trump zu verankern.
Bundeskanzlerin Merkel hat ihre Erwartung klar formuliert. Zusammenarbeit ja, aber nur auf Basis der demokratischen Grundwerte. Da schimmert die Sorge durch, dass Trump seine populistischen Wahlkampfparolen tatsächlich in Politik umsetzt. Da war viel Widersprüchliches dabei, auch wie der SPD-Verteidigungspolitiker Rainer Arnold sagt, viel Unbedachtes.
Wenn man diese Sprüche mal analysiert und zum Beispiel die Frage, wie geht er mit der nuklearen Fähigkeit der Vereinigten Staaten um, dann muss es uns zunächst mal Sorgen machen, wenn man so achtlos in den Raum wirft, zu was hat man Atomwaffen, wenn man sie nicht einsetzt. Wenn er glaubt, den IS, den besiege ich jetzt mal geschwind, indem ich 30.000 Soldaten dorthin schicke und den zu Tode bomb. Das sind alles wirklich naive Vorstellungen und gefährliche Vorstellungen.
Dass Trump in seiner ersten Rede nach seinem Wahlerfolg zurückhaltende Töne angeschlagen hat, bewertet der Grünen-Außenpolitiker Omid Nuripur noch nicht als Zeichen für ein inhaltliches Umschwenken. Nuripur zufolge muss man jetzt genau hinhören, tastend herangehen und dann reagieren. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen plädiert für einen pragmatischen Ansatz.
Es macht keinen Sinn, nachtragend zu sein, sondern wir haben größere Interessen und Ziele und an denen orientieren wir uns.
Neben der Frage, wie das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland künftig aussehen wird, befeuert die Trump-Wahl aber auch die Diskussion über Populismus. Einfache Antworten auf komplexe Fragen kommen an. Und daran sind nach Einschätzung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble die Eliten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nicht ganz unschuldig. In einem Zeitungsbeitrag schreibt der CDU-Politiker, was er nun für nötig hält. Offen sein für die Perspektive des anderen, bereit sein, dazu zu lernen. Dann, so Schäuble, habe es der demagogische Populismus schwer.
Und wie wird sich das Verhältnis zwischen den Europäern und den USA innerhalb der NATO entwickeln? Darüber wird in Brüssel wieder gestritten, weil der designierte US-Präsident Donald Trump zumindest im Wahlkampf angekündigt hatte, vieles in der Verteidigungsstrategie ändern zu wollen. Einzelheiten von Sebastian Schöbel.
Was Donald Trump über die NATO denkt, das hat er im US-Wahlkampf überdeutlich gemacht.
NATO is obsolete. We're paying too much.
Obsolet und zu teuer sei das Verteidigungsbündnis aus seiner Sicht. Die Bündnistreue, ein Grundpfeiler der NATO, will Trump deswegen davon abhängig machen, ob ein hilfesuchendes Land zuvor genug eingezahlt hat. Zudem sei die NATO falsch ausgerichtet, erklärte Trump einst im CNN-Interview. Zu viel Fokus auf Russland, zu wenig auf Terrorbekämpfung. Es sind diese Aussagen, die nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten für intensive Gespräche sorgen in Europas sicherheits- und verteidigungspolitischen Kreisen. Denn wie die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini 2 Tage nach der Wahl erneut klarmachte,
NATO remains the cornerstone of our collective defense.
Die NATO bleibt der Eckpfeiler unserer gemeinsamen Verteidigung, sowohl in Europa als auch auf der anderen Seite des Atlantiks, bei unseren amerikanischen Freunden. Dann schob Mogherini allerdings noch einen Satz nach, der offenbar nicht im Redetext stand.
No doubt about this here.
Zumindest in Europa zweifle man daran nicht. Ob das der künftige US-Präsident Donald Trump auch so sieht, ist jedoch ungewiss. Und so kommt die Neugestaltung der europäischen Verteidigungspolitik, die derzeit läuft, genau zur richtigen Zeit. Mogherini selbst hat dazu die Grundlage geschaffen, mit ihrer im Sommer vorgestellten globalen Strategie der EU. Darin steht vor allem mehr Zusammenarbeit in der militärischen Forschung und Entwicklung, mehr gemeinsame Rüstungsprojekte, mehr effiziente Planung von Auslandseinsätzen. Und die sollen einen eigenen europäischen Touch bekommen, so Mogherini.
With this unique mix of hard and soft power.
Mit einem einzigartigen Mix aus Hard- und Softpower, vor allem aber mit unserer Fähigkeit, lokale Bedingungen zu verstehen und Fehler zu vermeiden. Fehler, die Konflikte auch anheizen statt beenden können.
That sometimes can fuel rather than put an end to conflicts.
Anders als US-geführte Auslandseinsätze will Mogherini damit zwischen den Zeilen sagen. Nicht nur militärische Gewalt, sondern auch Entwicklungs- und Aufbauhilfe, zivile Intelligenz statt uniformierte Kraft. Doch nicht nur im Ausland will Europa in Zukunft eigenständiger auftreten, sondern auch bei der eigenen Verteidigung. In seiner Europarede bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin am Mittwochabend erklärte Kommissionschef Jean-Claude Juncker:
Die Amerikaner, denen wir viel verdanken, auch und vor allem in dieser Stadt und in diesem Land, die werden nicht auf Dauer für die Sicherheit der Europäer sorgen. Das müssen wir schon selbst tun und deshalb brauchen wir einen neuen Anlauf in Sachen europäische Verteidigungsunion bis hin zu dem Ziel der Einrichtung einer europäischen Armee. Dies ist die Zukunftsmusik, die spielt schon, nur viele Europäer hören sie noch nicht.
Dass Juncker das Thema EU-Armee inzwischen ganz offen anspricht, hat viel mit dem Brexit zu tun. Mit den Briten verabschiedet sich der härteste Gegner einer stärkeren europäischen Verteidigungsunion. Deutschland und Frankreich nutzen diese Gelegenheit, um entsprechende Pläne wieder salonfähig zu machen. Wie genau US-Präsident Donald Trump die EU-Politik beeinflussen wird, das weiß bisher niemand genau. Doch zumindest bei den Themen Verteidigung und Sicherheit hat Brüssel bereits damit begonnen, sich von Washington abzunabeln.
Was also könnte eine europäische Verteidigungsgemeinschaft ohne die USA besser machen und wie würde dies sich im Verhältnis zu Russland auswirken? Hören Sie den Kommentar am Echo des Tages von Kai Küstner.
Wenn einschneidende oder gar furchterregende Ereignisse eintreten, und die Trump-Wahl ist so eines, dann sprechen Politiker gerne von einem Weckruf, um sich nicht dem Verdacht auszusetzen, sie würden in einer Art Fruststarre nun den Politikbetrieb einstellen. So ähnlich funktioniert das auch im Fall Trump. Schon werden erste Stimmen laut, dass die EU sich nun mehr auf sich selbst und die eigene Stärke besinnen sollte. Genauso ist das gemeint, wenn EU-Kommissionschef Juncker warnt, die Amerikaner würden nicht auf Dauer für die Sicherheit der Europäer sorgen. Das müsse man jetzt selber tun. Schon nach der Brexit-Abstimmung der Briten, einer Katastrophe für die EU und für die Insel gleichermaßen, war klar, hier werden gerade tausende Türen zugeschlagen. Aber eine öffnet sich dafür einen Spalt. Das ist die, die zu einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft führt, die London stets stur blockiert hat. So absurd das klingen mag, Trump stößt diese Tür nun noch weiter auf. Das an sich ist keine schlechte Sache. Die Rüstungsausgaben aller EU-Staaten zusammengerechnet sind höher als die russischen. Dass es hier ein Milliardensparpotenzial gibt, indem man Dinge vernünftig zusammenlegt, ist offensichtlich. Und dass die Europäer für ihre ja durchaus mittlerweile zahlreichen Militärmissionen, ob im Mittelmeer zur Schlepper- oder vor Somalia zur Piratenbekämpfung, ein gemeinsames Hauptquartier gebrauchen könnten, ebenfalls. Nur sollte Kommissionschef Juncker künftig vielleicht lieber den Begriff EU-Armee aus seinem Wortschatz streichen. Die Erwartung zu wecken, dass die in den nächsten Jahrzehnten kommt, ist nämlich illusorisch. Die Frage ist nun, schafft Donald Trump das, was zumindest streckenweise auch Russlands Präsident Putin ungewollt hinbekommen hat, nämlich die EU zusammenzuschweißen. Was diesen einen Punkt betrifft, die Russland-Sanktionen nämlich, so hat es die EU in den letzten Jahren tatsächlich geschafft, Putin gegenüber als Union aufzutreten. Bislang. Und unter Schmerzen. Ebenso könnte nun auch ein völlig unberechenbarer Rechtspopulist im Weißen Haus dafür sorgen, dass Europa sich auf sich selbst besinnt, so die heimliche Hoffnung. Doch die Theorie vom Superklebstoff Trump, der die EU eint, funktioniert so nicht. Sollten sich die übermächtigen USA wirklich völlig von Europa abwenden, stünde es ziemlich nackt und alleine da. Da hilft auch ein bisschen Verteidigungsunion nichts. Und gleichzeitig gibt es in Europa mittlerweile leider viele möchtegern Trumps, die für den Kontinent eine ähnlich große Gefahr bedeuten. AfD, Le Pen, Wilders, sie alle dürften nun versuchen, das Trump-Erfolgsrezept zu kopieren. Das da lautet, je spalterischer, nationalistischer, fremdenfeindlicher ich bin, umso besser komme ich an. Das hilft nicht gerade beim Zusammenschweißen einer ohnehin ledierten Europäischen Union. Es bleibt dabei, die EU und auch die NATO müssen nun erstmal ergründen, was Trump weltpolitisch überhaupt vorhat. Und dann darauf hoffen, dass der Präsident Trump ein anderer sein wird als der Wahlkämpfer Trump. Denn wenn der weiterhin auch nur zu einem Bruchteil dessen steht, was er in den letzten Monaten so von sich gegeben hat, dann könnte er in der Welt noch mehr Schaden anrichten als George W. Bush, etwa mit seinem heillosen Irakkrieg und einem eher halbherzigen Afghanistan-Engagement, je angerichtet hat. Und das will eine Menge heißen.
Kai Küstner kommentiert im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Obwohl die Kassen der Rentenversicherung ordentlich gefüllt sind und die Konjunktur gut läuft, wird das Rentenniveau in Deutschland in den nächsten Jahren weiter sinken. Welchen Weg muss also die Politik bei den Reformen einschlagen? Um diese Frage geht es in den Prognosen der Deutschen Rentenversicherung Bund, die in Nürnberg vorgestellt wurden. Klaus Boffo war dabei.
Um 1,5 bis 2% werden die Altersruhegelder der 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner zum 1. Juli 2017 steigen. Diese Tendenzaussage der Deutschen Rentenversicherung auf der Basis aktualisierter Daten liegt deutlich niedriger als Zahlen, die vor einigen Tagen aus dem Bundesarbeitsministerium verlauteten. Auf Einzelheiten will sich der Präsident der Deutschen Rentenversicherung Bund, Axel Reimann, nicht festlegen, nur so viel.
So wie die Zahlen jetzt aussehen, gehen wir davon aus, dass die Anpassung im Osten leicht höher ausfallen wird als die im Westen.
Insgesamt entwickeln sich die Rentenfinanzen weiterhin günstiger als vorhergesagt. Und das, obwohl die Mütterrente mit 6,5 Milliarden Euro und die abschlagsfreie Rente mit 63 mit weiteren 2 Milliarden jährlich ausgabensteigernd zu Buche schlagen. Dank der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt steigen eben auch die Einnahmen, und zwar im laufenden wie auch im vergangenen Jahr um über 4%. Unter dem Strich ergab sich 2015 ein Defizit von 1,6 Milliarden Euro. 2016 wird es schon 2,3 Milliarden betragen und in den kommenden Jahren weiter steigen. Entnommen wird dieser Fehlbetrag aus dem gut ausgestatteten Rücklagenpolster. Es betrug Ende Dezember volle 34 Milliarden Euro und wird zum kommenden Jahresende immer noch 32,2 Milliarden betragen. Das entspricht 1,6 Monatsausgaben der Rentenversicherung. Für die kommenden 5 Jahre sieht es daher gut aus.
Auf Basis der Eckwerte der Bundesregierung ergibt sich rechnerisch bis Ende 2021 durchgehend ein Beitragssatz von 18,7%. Das Netto-Rentenniveau vor Steuern wird nach den Modellrechnungen von voraussichtlich 48% zum Ende dieses Jahres bis 2021 nur leicht auf 47,8% zurückgehen.
Ab 2022 allerdings muss dann der Rentenbeitrag wieder erhöht werden. Er dürfte aber bis 2030 unter den 22% bleiben, die schon vor einem Jahrzehnt per Gesetz zur Obergrenze erklärt wurden. Umgekehrt wird, wenn der Gesetzgeber nicht eingreift, das Rentenniveau schrittweise sinken. Denn obwohl ältere Arbeitnehmer immer länger im Erwerbsleben bleiben und entsprechend später in Rente gehen, wird das Verhältnis zwischen der Zahl der Rentenbezieher und der Zahl der Beitragszahler im nächsten Jahrzehnt ungünstiger. Babyboomer gehen in Rente, die Lebenserwartung steigt weiter.
Vor dem Landgericht Traunstein in Oberbayern begann heute der Prozess um das verheerende Zugunglück von Bad Aibling. Am 9. Februar kamen beim Frontalzusammenstoß zweier Regionalzüge 12 Menschen ums Leben, 89 wurden verletzt. Dem Fahrdienstleiter wird deshalb fahrlässige Tötung vorgeworfen. Er soll Signale falsch gestellt und bis kurz vor dem Frontalzusammenstoß der beiden Züge ein Fantasy-Rollenspiel auf dem Smartphone genutzt haben. Julia Binder berichtet.
Es war ein aufwühlender und emotionaler Prozessauftakt. Bei der Vernehmung des letzten Zeugen sind dann auch noch die Tränen bei den Hinterbliebenen geflossen. Denn ein Sachverständiger schilderte, wie und woran die Todesopfer des Zugunglücks verstorben sind. Das ging allen im Gerichtssaal nah.
Ich bin ziemlich betroffen eben als Zuschauer, gerade eben durch die Berichte jetzt so in der letzten halben Stunde von den Leuten, die jetzt da getötet wurden. Das schockiert einen schon.
Gleich zu Beginn der Verhandlung hatte sich der Angeklagte bei den Nebenklägern entschuldigt. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, das könne nicht mehr rückgängig gemacht werden. Dann verlas die Anwältin des Fahrdienstleiters ein Geständnis. Ja, er hat im Dienst mit dem Handy gespielt, er hat falsche Signale gegeben und die Notrufe dann auch noch fehlerhaft abgesetzt. Die Entschuldigung des Angeklagten wurde von den Betroffenen ganz unterschiedlich aufgenommen.
Ja, habe ich schon berührt, weil man gemerkt hat, dass er halt einfach dass er vom Herzen kam und dass es ihm auch schwer gefallen ist alles und dass er den Tränen nahe stand.
Der Angeklagte Michael P. hat zwar eine persönliche Erklärung abgegeben, aber für mich ist es keine Entschuldigung. Er hat halt nur zugegeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Und man sieht es auch in seiner ganzen Emotionslosigkeit während des Prozesses. Er starrt nur vor sich hin, ohne Emotionen, ohne irgendwas. Also für mich ist es wenig glaubwürdig, dass er tatsächlich dieses als Entschuldigung nimmt.
Zwei bittere Erkenntnisse gab es bei der Zeugenaussage eines Polizeibeamten. Erstens, das Unglück hätte verhindert werden können, wenn das Stellwerk in Bad Aibling mit modernerer Technik ausgestattet wäre. Ein sogenannter Empfangsmelder könnte den Fahrdienstleiter warnen, wenn eine eingleisige Strecke schon besetzt ist. Aber dieser Empfangsmelder setzt die Bahn in Bad Aibling nicht ein. Zweitens, der Fahrdienstleiter hat nicht nur am Tag des schrecklichen Unfalls stundenlang mit dem Handy gespielt. Das hat er fast immer während seiner Dienstzeit gemacht, sagte der Ermittler. Und das haben die Auswertungen des sichergestellten Handys ergeben. Die Prozessbeobachter schwanken zwischen Mitleid und Wut.
Der hat Fehler gemacht, ganz kausale Fehler. Wahnsinn. Ein bisschen mehr Umsicht, bevor er tätig wird, dann wird das Ganze nicht geschehen.
Ja, eher Mitleid. Wut kann ich mir nicht vorstellen.
Ich bin der Auffassung, da sind andere auch nicht ganz unschuldig.
Der Angeklagte hat zwar heute gestanden, an den weiteren 6 Prozesstagen sollen jedoch noch viele Sachverständige und Zeugen gehört werden. Und es könnte durchaus zu einigen Fragen an die Zeugen kommen, meint Gerichtssprecher Christian Sattelberger.
Die Nebenkläger und Nebenklagevertreter sind Prozessbeteiligte und haben sowohl bei den Zeugeneinvernahmen als auch bei den Sachverständigengutachten ein Fragerecht, wie auch der Staatsanwalt oder die Verteidigung. Da weiß man nie, was einen erwartet. Wir haben 8 Nebenklagevertreter waren heute da, insgesamt sind es 9. Je nachdem, was aufzuklären ist und was die für Fragen haben, kann sich das auch länger hinziehen.
Der Prozess am Traunsteiner Landgericht wird am kommenden Montag fortgesetzt.
Die Große Koalition in Berlin kann sich offenbar nicht auf einen Klimaschutzplan einigen. Der Druck von Lobbyisten wie der Bergbaugewerkschaft IG BCE und des Industrieverbandes BDI greift. Steht damit auch die Energiewende zur Disposition? Für die laufende Klimaschutzkonferenz in Marrakesch kein gutes Zeichen. Umso heftiger wurde heute im Deutschen Bundestag gestritten. Thorsten Huhn meldet sich aus Berlin.
Diese Debatte war eine Stunde für die Opposition. Denn die Bundesregierung hat es bislang nicht geschafft, einen abgestimmten Klimaschutzplan vorzulegen. Der Bundeswirtschaftsminister und SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel stoppte den fertigen Plan seiner Umweltministerin. Barbara Hendricks ging gleich am Anfang ihrer Rede darauf ein.
Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, mir ist schon klar, da muss ich jetzt durch. Aber bevor Sie jetzt sagen, dass ich mit leeren Händen oder leeren Taschen nach Marrakesch fahren müsste, will ich eins vorwegnehmen. Ich fahre nicht mit leeren Taschen nach Marrakesch.
Sie sei sicher, sagte Hendricks, dass es in der Koalition gelingen werde, die offenen Fragen in diesen Tagen zu klären, sodass sie nächste Woche mit einem Klimaschutzplan zur Klimakonferenz nach Marrakesch reisen könne. Zur umstrittenen Kohlepolitik, wegen der Gabriel den Plan gestoppt hatte, sagte die Ministerin nichts mehr. Dafür kritisierte die klimapolitische Sprecherin der Linken, Eva Bulling-Schröter, die Unfähigkeit der Koalition, sich zu einigen.
Der Klimaschutzplan 2050 des Umweltministeriums ist im Getriebe der Ministerien und des Kanzleramtes gnadenlos zerschreddert worden. Zum klimapolitisch notwendigen Kohleausstieg finden sich keine konkreten Termine und Maßnahmen mehr.
Bulling-Schröter fuhr mit ihrer Kritik fort. Statt die Energiewende zu beschleunigen und einen Strukturwandel einzuleiten und mit sozialen Maßnahmen abzufedern, solle es der nicht funktionierende Handel mit CO2-Emissionszertifikaten richten. Das sei Augenwischerei, sagte die linken Abgeordnete. Die Wirtschaftsminister Gabriel vorwarf, er sei seiner eigenen Parteifreundin aus dem Umweltministerium in den Rücken gefallen. Den Eingriff des SPD-Vorsitzenden kritisierte auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter.
Wir erleben ein Trauerspiel in dieser Bundesregierung. Es gibt eine arme Umweltministerin, und das erkennen wir an, die im ersten Entwurf einen ganz guten Plan für 2050 vorgelegt hat.
Doch dann sei Gabriel gekommen und habe die relevanten Maßnahmen und Ziele im Bereich der Kohle aus dem Plan herausgestrichen. Auch der Landwirtschaftsminister habe alles, was relevant war, aus dem Plan herausgenommen. Hofreiter forderte, im Klimaschutzplan den Ordnungsrahmen dafür zu setzen,
dass die Verkehrswende klappt, dass wir in Richtung Null Emissionen im Verkehr kommen, dass entsprechend die Energiewende wieder angeschoben wird und wir rauskommen aus der Kohle und endlich wieder reinkommen in eine Bürgerenergiewende.
Der CDU-Abgeordnete Andreas Jung verteidigte den Klimaschutzplan der Regierung. Man sei sich in der Koalition einig im Ziel, bis 2050 die Treibhausgasemissionen um 80-95% zu reduzieren. Das sei ein ehrgeiziges Ziel und eine Herausforderung.
Wir setzen darauf, dass es jetzt kurzfristig gelingt, dass es vor Marrakesch gelingt, eine Einigung zum Klimaschutzplan hinzubekommen. Ich halte das auch für wichtig und das wäre auch der richtige Rückenwind für Sie, Frau Ministerin, in Marrakesch.
Andreas Jung verlangte beim Klimaschutz nicht immer nur auf Verbote zu setzen, sondern auch auf Technologie und Innovation. Zur Kohle meinte der CDU-Politiker, es müsse jedem klar sein, dass der Anteil der Kohle Schritt für Schritt sinken müsse. Gleichzeitig brauche man für die betroffenen Gegenden Strukturprogramme, um den sozialen Frieden zu erhalten.
Auch im Deutschen Bundestag haben Abgeordnete der Großen Koalition dafür geworben, dass sich die Bundeswehr stärker am Kampf gegen die Terrororganisation IS beteiligt. In der Debatte gab es deutliche Meinungsunterschiede mit der Opposition. Jörg Seiselberg fasst zusammen.
Für die Koalition stellte Nils Annen gleich zu Beginn der Debatte klar.
Das Mandat, über das wir heute entscheiden, ist kein Einsatz für die Türkei. Und erst recht nicht für die türkische Regierung oder ihren Präsidenten, Herrn Erdogan.
Sondern, so der außenpolitische Sprecher der SPD,
dieses Mandat dient der Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Es dient damit auch unserer eigenen Sicherheit.
Deswegen unterstütze auch die SPD die Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat, in dessen Rahmen deutsche Soldaten auf dem türkischen Stützpunkt in Schirlik stationiert sind. Es sei wichtig, so Annen, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung in den USA, dass Deutschland in diesem Einsatz Verlässlichkeit beweise. Annen zeigte sich zufrieden, dass die Möglichkeit der deutschen Bundestagsabgeordneten, die Soldaten in Schirlik zu besuchen, nun durch eine Protokollnotiz der Bundesregierung abgesichert sei. Der Einsatz der Bundeswehr kritisieren die Linken, sei eine Unterstützung für den türkischen Präsidenten Erdogan und helfe ihm in seiner Antikurdenpolitik. Gleichzeitig, so Alexander Neu, würden linken Abgeordneten, die die Soldaten in Schirlik besuchen wollten, die Einreise verweigert. Die Protokollerklärung zur Einsatzverlängerung, zustande gekommen auf Druck unter anderem der SPD, sei, so der linken Außenpolitiker, das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben ist.
Was hier als liegliche Anstrengung der Bundesregierung verkauft wird, ist nichts anderes, als dass einige Fraktionsgrößen der SPD versuchen, den Abgeordneten der SPD Sand in die Augen zu streuen. Das Besuchsrecht der Abgeordneten für die im Ausland stationierten Soldaten der Bundeswehr ist eine Voraussetzung und keine Verhandlungsmasse, meine Damen und Herren.
Auch die Grünen sagten Nein zur Mandatserneuerung. Die Terrormiliz IS müsse auch militärisch gestoppt werden, räumte der Grünen-Abgeordnete Nuripur ein. Problematisch sei aber unter anderem, dass die Aufnahmen, die deutsche Flugzeuge aus dem Grenzgebiet an die NATO lieferten, von der Türkei auch für deren Angriffe gegen die Kurden genutzt werden könnten.
Die Bilder, die dort gemacht werden, die landen automatisch bei der Türkei, das ist NATO-Usus, und damit aber auch die Bilder der Stellungen eben der kurdischen Milizen, die dort bekämpft werden von der Türkei.
In einer Debatte am Mittag hatte der Bundestag bereits grundsätzlich über das Verhältnis Deutschlands zur Türkei debattiert nach den Festnahmen und Repressionen gegen Oppositionelle und Journalisten im Land. Alle Fraktionen verurteilten das Vorgehen der türkischen Regierung. Der Einsatz in den Schirlik aber sei notwendig, stellte Unionsfraktionsvize Jung klar, auch angesichts des Vormarsches der internationalen Allianz im benachbarten Irak.
Gerade jetzt, wo der Kampf gegen ISIS unmittelbar in Mosul und in Raqqa geschieht, wo hier dieser Terrorismus von der internationalen Allianz bekämpft wird, wäre es ein völlig falsches Signal, wenn wir die Solidarität mit der internationalen Allianz beenden und hier aus Incirlik abziehen, meine Damen und Herren.
Neben Tornado-Aufklärungsjets, einem Tankflugzeug und einem Kriegsschiff im Mittelmeer sollen künftig auch deutsche NATO-Soldaten in AVEX-Aufklärungsmaschinen die Luftangriffe der internationalen Allianz gegen die Terrormiliz IS unterstützen.
Inzwischen hat der Bundestag das Mandat verlängert bis zum Jahresende. 445 Abgeordnete stimmten dafür, 139 dagegen. Die Digitalisierung in der Arbeitswelt schreitet rasend schnell voran, in einem globalen Wettbewerb, der neue soziale Rahmenbedingungen braucht. Eine repräsentative Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes zeigt nun konkret auf, dass auch die Arbeitsbelastung weiter ansteigt. Marie Löwenstein stellt die Studie vor.
Das Diensthandy piept ununterbrochen und eine Software gibt den Rhythmus der Arbeit vor. Fast jeder zweite Beschäftigte empfindet die Digitalisierung als zusätzliche Belastung bei der Arbeit. Nur knapp jeder Zehnte spürt eine Entlastung. Das zeigt eine neue Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB, für die der Verband fast 10.000 Beschäftigte befragt hat. Oftmals diene nicht die Technik dem Menschen, sondern der Mensch der Technik, so Rainer Hoffmann, Vorsitzender des DGB.
Die Art und Weise, wie Technik eingesetzt wird, scheint leider keinen essentiellen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu leisten.
Besonders die ständige Erreichbarkeit per E-Mail oder Smartphone zerre an den Nerven der Arbeitnehmer. Sie müssten immer mehr Aufgaben gleichzeitig unter Zeitdruck erledigen. Das führe bei vielen Menschen zu einem Gefühl der Ohnmacht, sagt DGB-Chef Hoffmann. Im schlimmsten Fall drohten sogar psychische Erkrankungen.
Daraus ergibt sich ein klarer Handlungsauftrag, nicht nur für die Gewerkschaften und für die Politik, auch für die Unternehmen selber.
Die Unternehmen sollten mit ihren Beschäftigten faire Regeln aushandeln, fordert Hoffmann. Dazu gehöre etwa, dass Arbeitszeiten auch zu Hause erfasst würden. Zudem hätten Arbeitnehmer ein Recht darauf, auch mal nicht erreichbar zu sein. Auch wenn es um die Einführung neuer Technologien geht, dürften die Arbeitnehmer nicht mitreden, klagt der DGB. In der neuen Studie des Verbandes geben 2/3 der Beschäftigten an, keinen oder wenig Einfluss auf die Digitalisierung ihres Arbeitsplatzes zu haben. Die Menschen würden oft nicht gut vorbereitet, kritisiert Michael Vassiliades, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie.
Sie arbeiten mit neuen Assistenzsystemen wie Datenbrillen oder Tabletcomputern und das global vernetzt, mindestens in Englisch, also ein schnell sich veränderndes Berufsbild. Man muss diese Menschen durch Weiterbildung dafür fit machen, ansonsten wird das Ganze zusätzlich stressig.
Der DGB plädiert auch an die Politik der Digitalisierung, einen Rahmen zu setzen. Der Vorsitzende Hoffmann vergleicht die heutige Situation mit der Industrialisierung.
Erst entsprechende Arbeitsschutzgesetze haben dazu beigetragen, dass die Arbeitsbedingungen erträglich wurden. Und die Digitalisierung erfordert nach meiner Auffassung genauso viel Gestaltungswillen und Gestaltungskompetenz wie zu Zeiten der Industrialisierung.
Steffen Kampeter von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hält das für nicht zeitgemäß. Er warnt davor, die Digitalisierung mit einem Arbeitszeitgesetz aus dem letzten Jahrhundert gestalten zu wollen. Untersuchungen unabhängiger Institutionen zeigten in Deutschland Spitzenwerte bei der Arbeitszufriedenheit. Er unterstreicht vielmehr die Vorteile der Digitalisierung. Sie bringe den Beschäftigten körperliche Erleichterung, größere Entscheidungsfreiheit und verringerte Anforderungen. Wie ein Gesetz zur Regulierung des digitalen Arbeitsmarktes aussehen könnte, wird sich vielleicht schon Ende diesen Monats zeigen. Dann will Bundesarbeitsministerin Nahles ein Positionspapier mit konkreten Handlungsempfehlungen zum Thema Zukunft der Arbeit vorstellen.
Das war das Echo des Tages. Wie immer als Podcast im Internet verfügbar unter ndr.de/info oder wdr5.de. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.